DW Menschen und Märkte.
Unsere Themen am Dienstag. Der Brexit-Termin rückt näher, eine Einigung zwischen Großbritannien und der EU aber nicht. Außerdem schauen wir nach Frankreich. Dort hat Regierungschef Emmanuel Macron Zugeständnisse gemacht, reißt damit aber die Euro-Stabilitätskriterien. Und Staatsfinanzierung per Notenpresse? Darf die Europäische Zentralbank Staatsanleihen kaufen? Am Mikrofon begrüßt sie Insa Wrede. Lange hatte die britische Regierungschefin Theresa May dafür gekämpft, den mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrag durch ihr Parlament zu bringen. Am Montag kam dann die Vollbremsung. Quasi auf den letzten Drücker verschob May die Abstimmung. Der Widerstand war einfach zu groß. Und jetzt? Eine Einschätzung der Situation gibt mein Kollege Thomas Spiekhoven aus London. Herr Spiekhoven, woran haben sich die Parlamentarier am meisten gerieben und was kann May nun mit weiteren Gesprächen auf EU-Ebene überhaupt noch erreichen?
Es geht wieder einmal um die Rückfallposition in der Nordirland-Frage. Da ist ja vorgesehen, dass Großbritannien komplett in der Zollunion bleibt und Nordirland in wesentlichen Teilen den Regeln des Binnenmarktes folgt, und zwar bis eine Lösung, das heißt ein umfassendes Handelsabkommen, vereinbart ist. Und solange das der Fall ist, kann Großbritannien keine Handelsverträge abschließen. Das heißt, theoretisch könnte Großbritannien dauerhaft doch mehr in der EU bleiben, als es das will. Deshalb die große Unruhe im Parlament. Da sagen viele, am Ende müssen wir den Regeln folgen und könnten nicht mal mehr mitbestimmen, sind also schlimmer dran als vorher. Darüber, sagt May, habe sie schon am Wochenende mit mehreren Regierungschefs der Europäischen Union gesprochen. Jetzt also die Fortsetzung dieser Gespräche mit Mark Rutte und Angela Merkel. Ihr Ziel ist es, zusätzliche Sicherheiten und Einflussmöglichkeiten für das Parlament in der Nordirland-Regelung zu erreichen. Wie das jetzt konkret aussehen kann, das ist nicht ganz klar.
Wie stehen die Chancen für May, inhaltlich noch etwas rauszuholen?
Die Signale der EU sind eigentlich sehr klar. Man will zwar helfen im Ratifizierungsprozess, das hat Donald Tusk gestern auch noch einmal gesagt, aber an das Paket, an das Verhandlungsergebnis will man nicht mehr ran. Das heißt auch nicht an diese Backstop-Regelung, an diese Rückfallposition. Und das macht es dann für Theresa May schwierig, etwas herauszuhandeln, was sie dann auch dem Parlament noch vorlegen kann. Denn es muss zur Abstimmung kommen irgendwann, denn das Parlament muss dem Abkommen zustimmen. Und wenn es inhaltlich nicht geändert wird, dann wird das Protestpotenzial gegen dieses Paket weiterhin so groß sein, wie es nun in den letzten Tagen war.
Was passiert, wenn es bei dem bisherigen Abkommen bleibt und May mit leeren Händen nach London zurückkehrt?
Keiner weiß, was dann irgendwann passieren wird. Es ist alles möglich. Es könnte Neuwahlen geben. Es könnte vielleicht ein zweites Referendum geben. Das ist aber sehr umstritten. Im Moment gibt es da noch überhaupt gar keine Mehrheit für im Parlament. Es könnte noch einmal Versuche geben, eine neue Verhandlungsebene mit der Europäischen Union zu erreichen. Möglicherweise gibt es auch erst noch einmal den Versuch, Zeit zu gewinnen, so wie Theresa May das jetzt gemacht hat, und zumindest den 29. März zu verschieben als Austrittsdatum. Dazu müssten hier aber Gesetze geändert werden, denn hier steht das schon in Gesetzen drin. Und auch die 27 EU-Partner müssten dem zustimmen.
Und wie sieht es im Land aus? Wie stehen die Briten inzwischen zum Brexit?
Also jeder, mit dem man hier spricht, vom Taxifahrer bis zu Musikern bis zu Leuten auf der Straße, sagt, ich habe es satt, ich will das alles nicht mehr. Die Unsicherheit vor allen Dingen, die wir ja jetzt immer noch haben, nach 2,5 Jahren Verhandlung stehen wir gut 3 Monate vor dem Austritt und konkret weiß immer noch niemand, wie es weitergehen soll. Diese Unsicherheit zehrt an den Nerven der Leute, sie macht sich in der Geschäftswelt selbstverständlich bemerkbar. Sie macht sich auch darin bemerkbar, dass die Notfallpläne für ein No-Deal-Szenario jetzt in konkrete Taten umgesetzt werden, dass die Lagerhaltung beginnt, dass Plätze für LKWs in Dover und Umgebung in der Grafschaft Kent gesucht werden. All das sorgt für Unruhe, aber die Leute sind es einfach leid. Sie möchten endlich ein Ergebnis haben, damit man sich auch nochmal um andere Themen kümmern kann, um Hauspreise, die hier explodieren, um die Frage, wie geht es im Gesundheitsdienst. All das wird überdeckt von diesem überwölbenden Thema Brexit.
Viele Briten haben die Ungewissheit satt. Das war Thomas Spiekhoven. Schon seit langem gibt es ja in Großbritannien viele Stimmen, die ein zweites Referendum fordern. Kann es wirklich dazu kommen oder ist das nur Wunschdenken? Dazu mein Kollege Andreas Meyer-Feist, ebenfalls aus London.
Ich denke, das ist realistisch. Wenn Theresa May keine Mehrheiten im Parlament kriegt, zweimal dürfte sie das probieren, wenn ihre Regierung ihr dann um die Ohren fliegt, wenn es Neuwahlen gibt. Das Problem ist natürlich die Zeit. Das Ganze müsste bis März über die Bühne gehen. Ich denke, realistischer ist etwas anderes. Wenn alles klemmt bis zum Austrittstermin am 29. März, dann ziehen die Briten die Notbremse. Sie bleiben dann wohl in der EU, denn ein Chaos-Brexit mit geschlossenen Grenzen, mit leeren Supermärkten, den will keiner.
Ein Chaos-Brexit. Ein Brexit ohne Vertrag ist die schlimmste Variante für Großbritannien. Da sind sich viele Wirtschaftsexperten einig. Auch die deutsche Wirtschaft schaut gespannt auf die Entwicklungen in Großbritannien. Wie sehr würde ein solcher ungeordneter Brexit die deutsche Wirtschaft treffen? Dazu Holger Bingmann, der Präsident des Deutschen Außenhandelsverbandes BGA.
Ich glaube nicht, dass es uns in Bedrängnis bringen wird. Es gibt sicherlich Gutachten, die sagen, dass bis zu 50% der Handel zwischen Europa und dem Vereinigten Königreich einbrechen könnte. Das halte ich für übertrieben. Aber stellen Sie sich vor, auf einmal haben wir wieder eine Grenze. Und auf einmal muss jede Ware kontrolliert werden, die durch einen Tunnel über Schiffe mit Flugzeugen oder Ähnliches gehen. Also alles wird erstmal erheblich ins Stocken geraten. Und inwiefern nach dem Stocken wieder ein altes Niveau erreicht wird, ist sicherlich zu bezweifeln.
Holger Biegenmann vom Außenhandelsverband BGA. Das andere große Thema in Europa sind die Proteste in Frankreich. Seit gut 4 Wochen eskalieren dort Demonstrationen der sogenannten Gelbwesten. Auslöser war die geplante Erhöhung der Ökosteuer. Inzwischen wehren sich die Menschen gegen die ganze Reformpolitik Emmanuel Macrons. Am Montagabend hat sich Macron nun an die Franzosen gewandt, um die Stimmung zu beruhigen.
Wir verfallen nicht zurück in den Alltagstrott, wie es in der Vergangenheit nach ähnlichen Krisen allzu oft passiert ist, als ob nichts verstanden, nichts ausgetauscht worden wäre. Wir befinden uns in einem historischen Augenblick für unser Land. Mit Dialog, Respekt und Einsatz werden wir Erfolg haben.
Reformen wird es weiterhin geben und er werde auch die Vermögenssteuer nicht wieder einführen, so Macron. Aber er versprach seinen Bürgern auch finanzielle Erleichterungen. Nur, die könnten mit einem anderen Versprechen kollidieren, das Macron bei seinem Amtsantritt gegeben hat, nämlich endlich die EU-Regeln einzuhalten. Ralf Siener.
Er ist für die EU-Kontrolle der französischen Schulden zuständig, EU-Wirtschafts- und Währungskommissar Pierre Moscovici. Die derzeitige französische Krise ist eine innerfranzösische Angelegenheit, welche die EU nicht direkt betrifft, meint Pierre Moscovici. Doch Macrons Zusagen bedeuten eine noch höhere Verschuldung Frankreichs, dessen Schuldenstand bereits jetzt rund 97% der Wirtschaftskraft ausmacht und damit deutlich mehr als die Maastricht-Obergrenze von 60%. Schätzungsweise mit über 10 Milliarden Euro jährlich schlagen Macrons Zusagen zu Buche, Überstunden in Zukunft abgabenfrei zu machen, Rentner mit weniger als 2.000 Euro im Monat kaum noch Sozialabgaben zahlen zu lassen und den monatlichen Mindestlohn um 100 Euro zu erhöhen. Er sei zwar als Wirtschafts- und Währungskommissar für den Stabilitäts- und Wachstumspakt der EU zuständig, sagt Pierre Moscovici gegenüber dem französischen Radiosender France Inter.
Je suis commissaire en charge des comités des finances. N'est pas de dire à tel ou tel pays, vous devez couper dans les dépenses sociales.
Aber seine Aufgabe sei es nicht, einem bestimmten Land in der EU bestimmte Kürzungsempfehlungen zu geben, unterstreicht Moscovici vor Macrons TV-Ansprache. Doch Frankreichs Präsident hat es bei seinem Amtsantritt als ein Hauptanliegen bezeichnet, im Interesse zukünftiger Generationen den französischen Haushalt zukunftsfest zu machen. Erstmals seit 10 Jahren sollte die französische Neuverschuldung wieder unter die 3%-Marke sinken, hatte Macron angekündigt. Und tatsächlich beendete die EU-Kommission im Mai dieses Jahres nach 9 Jahren das Defizitverfahren gegen Frankreich. EU-Vizepräsident Valdis Dombrovskis fügte damals seiner Gratulation die Ermahnung hinzu, jetzt sei es wichtig, auf diesen guten Ergebnissen aufzubauen. Unter dem Druck der Gelbwesten-Proteste wendet sich Macron von seinem Haushaltssanierungskurs ab. Frankreich erlange mit diesem Sanierungskurs die Glaubwürdigkeit, um die angestrebte Neugründung Europas voranzutreiben, hatte Emmanuel Macron noch bei seinem Amtsantritt betont. Jetzt riskiert der französische Präsident, die Defizitgrenze von 3% erneut zu verletzen. Italiens Regierung, gegen die die EU-Kommission gerade ein Defizitverfahren eröffnet hat, registriert das mit großem Interesse. Vor allem Italiens Vizepremier Matteo Salvini, von dem sich Emmanuel Macron im kommenden Europawahlkampf als Vorzeige-Europäer abgrenzen wollte.
Ein Beitrag von Ralf Siener. Zugeständnisse auf Kosten des Haushalts, um die Stimmung zu beruhigen, reicht das den Franzosen? Dazu Barbara Kostolnik.
C'est pas suffisant.
Das reicht nicht.
So wie Mohammed, der mit seinen Mitstreitern seit Wochen am Kreisverkehr im Nordosten Frankreichs steht, äußern sich viele gelbe Westen. Die Vorschläge des Präsidenten, sie reichen nicht aus. Weil die Leute mit den niedrigen Renten oder den niedrigen Löhnen alle am gleichen Punkt angekommen sind. Sie haben kein Geld übrig am Ende des Monats. Und wer nur auf die schaut, die ganz unten sind, vergisst die Mittelklasse. Die Forderungen der radikalen gelben Westen werden nicht weniger. Sie sind und bleiben so unterschiedlich wie die Bewegung selbst. Aber Emmanuel Macron hatte seine Rede auch nicht als Rede an die gelben Westen, sondern als Rede an die Nation konzipiert. Er will eine Trendwende in der öffentlichen Meinung erzeugen, die lange Zeit die gelben Westen unterstützt hat. Ist ihm das gelungen?
Ce que j'entends aussi, c'est que près de la moitié d'entre eux l'ont trouvé convaincant.
Die Hälfte der Leute hatte überzeugt, erklärt der Regierungssprecher Benjamin Griveaux. In einer Blitzumfrage direkt nach der Rede sprachen sich 54% der Beteiligten für ein Ende der Proteste aus. Diese Hälfte ist tatsächlich ein erster Erfolg für den Präsidenten. Vor der Ansprache lagen die Zustimmungswerte für die gelben Westen stabil bei über 70%. Aus den politischen Lagern kamen unterschiedliche Signale. Während die konservativen Republikaner weitgehend positiv reagierten, reichen die Macronschen Maßnahmen den Sozialisten nicht aus.
Wie dramatisch es werden kann, wenn Länder die Stabilitätskriterien nicht einhalten, das hat die EU in den letzten Jahren schmerzlich erfahren. Um Staaten wie Griechenland oder Italien vor dem Bankrott zu bewahren und den Euro zu retten, hatte die Europäische Zentralbank Anleihen in Billionenhöhe gekauft. Aber darf sie das überhaupt? Oder hat sie Staatsfinanzierung mit der Notenpresse betrieben? Über diese Frage hat der Europäische Gerichtshof geurteilt. Mehr von Gigi Deppe.
Alles in Ordnung, ihr dürft so weitermachen. Die obersten Richter der EU geben der Europäischen Zentralbank ihren Segen. Die EZB durfte mit über 2 Billionen Euro in den letzten 3 Jahren Staatsanleihen aufkaufen. Dieses Anleihekaufprogramm, beschlossen im März 2015, gefällt einigen in Deutschland gar nicht. Mehrere Beschwerdeführer haben sich an das Bundesverfassungsgericht gewandt und klagen, hier gehe die EZB zu weit. Denn faktisch würden Staaten bezuschusst. Zwar gebe die Europäische Zentralbank den einzelnen Mitgliedsländern nicht direkt Geld, sondern kaufe deren Papiere auf dem allgemeinen Markt, aber der Aufkauf von Staatsanleihen würde in einer Art und Weise angekündigt, dass die Staaten sich darauf ausruhen könnten. Das Kaufprogramm halte Problemstaaten davon ab, ihre eigenen Finanzen zu sanieren. Das sei aber nicht das Konzept der EU. Daran dürfe Deutschland nicht mitwirken. Die deutschen Verfassungsrichter fanden die Argumentation nicht direkt abwegig und reichten die Fragen weiter an den EuGH. Aber die Richter in Luxemburg sehen keine Probleme. Die EZB mache nur das, was sie nach den europäischen Verträgen tun darf. Sie ist für die Stabilität des Euro zuständig und muss dafür sorgen, dass es nicht zu einer Deflation kommt. Mit dem Mammutkaufprogramm sollte Geld in den Markt gepumpt werden, damit sich die Inflationsrate wieder auf knapp 2% einpendelt. Diese Einschätzung der europäischen Zentralbanker, so die EU-Richter, die sei in Ordnung. Natürlich habe das mittelbar Auswirkungen auf die Wirtschaft. Auch wenn die EZB keine Wirtschaftspolitik machen dürfe, Auswirkungen auf die Wirtschaft ließen sich nicht vermeiden, wenn die EZB ihre Arbeit machen soll. Außerdem seien einige Sicherungen eingebaut. Kein Staat könne sich auf diesem Programm ausruhen. Nun geht die Sache zurück nach Karlsruhe. Die Verfassungsrichter müssen noch prüfen, ob das Grundgesetz der Bundesbank erlaubt, bei solchen Aufkaufprogrammen mitzumachen.
Der Europäische Gerichtshof entlastet die EZB. Ein Beitrag von Gigi Deppe. Damit sind wir am Ende unserer Sendung. In der Technik war Christoph Grove und am Mikrofon Insa Wrede. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Tschüss und hören Sie morgen wieder rein.
Das war ein Podcast der DW.